Preis dem Herrn, es ist vollbracht, es ist getan. Halleluja, lass uns Platz nehmen. Es ist geschehen, der Herr hat uns erlöst, erkauft. Und wir können Punkt machen hinter unseren Geschichten, unseren verschiedenen Stürmen und was auch immer war. Es ist vollbracht, Halleluja. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Heute hat mir Billy Smith angerufen, der ist auf dem Weg nach München und der nächste Weg ist nachher zu uns, von München hierher. Er wird vom 7. bis zum 14. März hier sein in Berlin und wir freuen uns für seinen Dienst und ihr seid alle herzlich eingeladen. Dann am 24. und 25. März wird Josef Hetschkoch hier sein, das ist auch kein Unbekannter. Ich lade euch nur ein noch zu den nächsten Terminen. Freitag wird das Thema sein, höre auf die innere Stimme. Höre auf die innere Stimme. Gott will mit uns reden. Er will mit uns Geschichte machen. Höre auf die innere Stimme. Herzlich eingeladen. Heute ist das Thema, lass los deine alten Geschichten. Als junger Pastor war ich in Stuttgart. Da besuche ich eine alte Omi. Und die erzählt mir immer wieder davon, ihr Mann Adolf hieß er, der verstorben war und immer wieder erzählt. Und ich kannte die Geschichte am Schluss auswendig. Bei jedem Hausbesuch immer die gleichen Geschichten. Dann, wenn sie angefangen, das und das zu sagen, habe ich gesagt, es war so und so. Mann, du weißt, wie das war. Und irgendwie habe ich gesagt, Emma, so hieß sie, vergiss doch die alten Geschichten. Weißt du, wir leben heute und nicht, was damals vor 20, 30 Jahren war, was du alles erlebt hast. Mach einen Punkt darunter. Aber manche Leute, die leben in der Vergangenheit, und nicht in der Zukunft. Auch wenn man alt ist, sollte man nach vorne schauen. Ich finde es ganz toll. Billy Graham ist jetzt 96 Jahre alt und er hat eine Zeile darüber geschrieben über sein Leben oder eine Predigt, was er irgendwo mal gehalten hat in den letzten Monaten. Und er schrieb, ich weiß, wo ich hingehe. Also ich habe keine Angst vor dem Sterben, vor der Ewigkeit. Ich weiß, wo ich hingehe. Und wir wissen, wo wir hingehen, was uns erwartet. Und wir können nach vorne schauen. Also halte dich nicht an deiner Vergangenheit fest. Es ist so wichtig, dass wir uns von der Vergangenheit lösen. Das wird mein Thema sein. Löse dich von deiner Vergangenheit. In Lukas 13, Vers 11 und folgende Verse, da ist die Geschichte einer Frau, die in der Synagoge war und die kam pucklig, gebückt. So kam sie rein in den Gottesdienst und Jesus sieht sie und sagt, Frau, sei gerade, sei erlöst von diesem krummen Geist. So viele Menschen, vor allem Frauen, sind bedrückt. Von ihren Männern, von der Gesellschaft, von der Religion, was auch immer ist. Bedrückung ist ein Dämon. Bedrückung ist ein Dämon. Runter, runter, runter. Weißt du, uns werden Lasten aufgebürdet durch Verbote, Gebote und Gesetzlichkeit, durch, was weiß ich, Beschneidung, Entmutigung, Zurückweisung und laute deprimierende Erlebnisse. Gott will uns aufrichten. Kopf hoch, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. So steht es in der Bibel. So diese Frau, sei los. Und plötzlich war sie stramm und gerade. Und weißt du, was passiert? Die frommen Leute in der Synagoge regen sich auf. Ja, am Sabbat, und das Wunder passiert am Sabbat, ja, kommt anderen Tag zum Heilen und nicht nur immer am Sabbat. Aber weißt du, gerade am Sabbat, gerade im Gottesdienst, gerade in der Versammlung will Gott uns begegnen, will Gott uns aufrichten, will Gott uns ermutigen. So, aufrecht. Halleluja. Wieder Haltung einnehmen, wieder Rückgrat haben, wieder mit einem emporgehobenen Haupt durchs Leben gehen. Der Mensch soll wieder seine Würde bekommen und nicht nur unterdrückt werden. Löse dich von deinen alten Geschichten, was du erlebt hast in der Vergangenheit. Und es gibt so vieles. Und ich werde auch ein paar Sachen ansprechen. Bedenk, diese Frau war in der Synagoge. Hier wurde sie gekrümmt durch die Verkündigung. Und die Verkündigung kann einen Menschen aufbauen oder einen Menschen runterdrücken. Wir sind alles arme Sünder. Verstehst du, wenn du das immer Jahr ein, Jahr aus hörst, dann kriegst du Depressionen. Da wirst du nie Freude an der Erlösung haben. Seliges Wissen, Jesus ist mein, Halleluja. Und dann springst und hüpfst und tanzt und jubilierst. In der Synagoge wurde sie bedrückt, gekrümmt, gebeugt, klein gemacht, fertig gemacht. Ihr seid nicht, aus euch wird nichts. Ihr müsst anstrengen. Verstehst du, diese geistliche, religiöse Verstümmelung. Da werden Menschen beschnitten, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Weißt du, der Apostel Paulus ist sehr großzügig, obwohl er ein Pharisäer mal gewesen ist. Er sagt, mir ist alles erlaubt. Toll, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich, nicht alles frommt mich, nicht alles nützt mir. Ich kann mir alles leisten. Verstehst du, ich kann mir alles erlauben, aber nicht alles bringt mich Gott näher. So, ich kann alles, als Christ darfst du alles, aber du musst dir überlegen, nicht alles baut deinen Geist auf. So, In der Synagoge wurde diese arme Frau entwürdigt, entwertet, missbraucht. Und Jesus sagt zu ihr, auch sie ist eine Tochter Abrahams. Auch sie gehört zum Volk Gottes. Auch sie ist ein Kind Gottes. Und diese Frau wurde wiederhergestellt durch Jesus Christus. Und die war schon jahrelang in der Synagoge. Und der Synagogenvorsteher regt sich auf. Weißt du, manche religiöse Menschen regen sich auf, wenn Menschen wieder wiederhergestellt werden. Es ist Gnade und es ist Wunder, wenn Menschen ihre Würde bekommt. Sie wird wieder zur Frau, zum Menschen gemacht. Ein vollwertiges Glied der menschlichen Gesellschaft, der Gemeinde damals. So, sei los, Frau. Sei los. Frauen sollen loswerden von der Bedrückung, was es auch immer ist. Von den verrückten jüdischen, unbiblischen, ungöttlichen, ungeistlichen Denken und Gesetzen. Weißt du, der Jude betet dreimal am Tag sein 18er Gebet und da heißt es, und Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, dass ich keine Frau bin. Verstehst du? Weißt du, wenn die Leute schon so denken, und Gott hat Mann und Frau geschaffen und Mann und Frau gesegnet und du sollst Vater und Mutter ehren, nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter. So, und ich danke dir, verstehst du? Wir müssen nicht kriechen, auch wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind nicht Fußabstreifer von jedermann, dass wir uns watschen lassen, eine Ohrfeige nach der anderen. Nein, die Frau ist keine Sklavin mehr, keine Unterdrückte mehr. Und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, sein Individuum. Weißt du, und das ist, was Gott uns wiederherstellt, durch den Glauben an Jesus Christus. Jeder hat eine andere Hintergrundgeschichte und deshalb ist keiner schlechter und keiner ist besser. Lob und Dank. Wir sind Geliebte Gottes. Und das müssen auch die lieben Christen beachten, auch vor allem aus den evangelikalen Kreisen. Weißt du, Gott schert nicht alle durch einen Kamm. Du bist was Besonderes von Gott erwählt. Und der Teufel will uns gleich machen mit allen. Wir sind alles arme Sünder, wir sind alles unwürdig, wir haben alle die Gnade nicht verdient. Ich habe auch die Gnade nicht verdient, niemand. Der Apostel Paulus hat die Gnade nicht verdient, Petrus hat die Gnade nicht verdient, Johannes hat die Gnade nicht verdient. Aber mir ist Erbarmen, Widerfahrung, Erbarmen, derer ich nicht wert bin. Halleluja. Verstehst? Unser Gott ist kein Sozialist und kein Humanist. Er achtet auf die Persönlichkeit. Und wenn du dich bekehrst, und hör zu, wenn du dich bekehrst, bist du eine neue Schöpfung. Dann bist du eine neue Schöpfung, bist nicht mehr der letzte Dreck. Bist nicht mehr Versager. Weißt du, und du musst nicht jeden Mist glauben, was die Frommen auch erzählen. Wir sind erlöst durch die Gnade Jesu Christi. Frau, sei los. Lass los. Lass dich nicht diskriminieren und beleidigen. Mit Jesus zusammen bist du ein Mensch mit Rückgrat, mit Standfestigkeit. Und du solltest dann alles prüfen und das Gute behalten. Jesus Christus will uns wiederherstellen. Halleluja. Du musst lernen, die Geister zu unterscheiden, welcher Geist einen Menschen niederdrückt und welcher Geist einen aufhebt. Und der Heilige Geist ist ein Geist, der uns aufrichtet, der uns aufbaut, der uns ermutigt, der uns nach vorne bringt. Wisst ihr, Jesus löst dich. Frau, sei los. Mir gefällt dieser Satz. Mann, sei los. Kind, sei los. Jesus herzte die Kinder sogar. Jesus liebte die Kinder. Lasse sie kommen in das Reich Gottes, denn solcher ist das Reich Gottes. So, es ist ein Befehl, wie du sollst nicht stehlen oder sonst was. Sei los von deinen Banden, von deiner Bindung. Und ich, mein Teil daran ist, ich muss loslassen. Sei los, wir sind befreit, aber wir müssen loslassen. Nicht festhalten. Oh ja, ich bin nur ein Weible. Verstehst du, eine arme Frau, eine Außenseiterin, ein Ausländer. Lass los, diese ganze Diskriminierungen, welcher Art auch immer. Loslassen heilt erst. Die Frau ist gerade geworden. Sie geht aufrecht. Zum ersten Mal sieht sie den Himmel, die Sterne und nicht nur den Dreck hier auf dieser Welt. Vergebung heilt. Und ich werde ein paar Gedanken noch hier über die Vergebung sagen. Deine Geschichte, deine Vergangenheit. Gott will dich wiederherstellen, vollkommen. Lass los. Wir müssen von den alten Geschichten, was passiert ist, loslassen. Was auch immer gewesen ist. Weißt du, und der Ärger greift unser Immunsystem an. Verletzungen, wenn wir sie nicht loslassen in ihr Leben, die bringen Geschwüre, Krebs, Tumore, was auch immer ist. Krebs entsteht durch Verletzungen. Wenn wir anderen die Schuld geben, der liebt mich nicht, der versteht mich nicht, der kümmert sich nicht um mich. Lass los, die ganzen negativen Gedanken. Krebs entsteht, wenn man den Schuldigen nicht laufen lässt. Lass doch den Schuldigen laufen. Vergib unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Der Feind ist immer der Teufel und veranlasst die Menschen zu verletzen. Vergiss diese Geschichten, die da dir angehängt worden sind, die man dir in die Schuhe geschoben hat. Teufelswaffen sind also Beleidigungen, Kränkungen, Verletzungen, welcher Art auch immer. Weißt du, seine Waffe ist das Argument. Weißt du, du bist ein gefallener Mensch, du bleibst Mensch bis in alle Ewigkeit. Nein, wir sind erlöst durch die Gnade Jesu Christi. Ich fand die Gnade, Lob und Dank. Was für ein glorreicher Tag war das. Und der Teufel redet uns immer schlechtes Gewissen ein. Denk dran. Denk dran, was da passiert ist. Erinnere dich noch, in unser Kinderstundenmaterial haben wir deine kleine Geschichte. Da ist ein Missionar in Afrika irgendwo und der hat halt zwei Diener, eins für die Küche und eins für den Garten. Und der junge Diener ist für den Garten draußen, aber der hat ein Hobby. Wenn die Gänse vorbeigehen oder die Enten vorbeigehen, der nimmt seine Steinschleuder und schießt und versucht immer die zu erschießen, dass der Missionar weggeht. Der alte, knorrige Diener, der hört das, als der Missionar sagt, und schießt mir ja keine Gänse. Und der Missionar ist kaum um die Ecke, da geht wieder so ein schöner Gänsemarsch vorbei. Und was macht unser lieber Diener? Der nimmt seinen Steinschleuder und schießt auf die Gänse und erwischt eins. Und tatsächlich, die Gans ist tot. Was macht er? Er nimmt die Gans und verscharrt irgendwo im Komposthaufen. Jetzt kommt er nach Hause. Der alte, knorrige Diener sagt, du, hol mir das Wasser. Dann sagt er, meine Arbeit ist draußen und nicht hier Wasser für dich holen. Dann sagt, denk an die Gans. Und er holt das Wasser, weil er an die Gans denkt. Und dann der knorrige alte Diener, der sitzt sich da, überkreuzt seine Füße und sagt, putz den Boden hier auf. Dann sagt er, meine Arbeit ist draußen, aber nicht hier, den Boden zu putzen. Denk an die Gans. Und so hat der faule, alte, knorrige Diener hat nichts mehr anderes getan, immer wieder den Jungen gepiekt, sagt, denk an die Gans. Und so ist der Teufel, der versucht uns ständig zu erinnern, denk an deine Gans. Und jeder hat irgendwo eine Gans hinterm Komposthaufen. Jeder. Denk an die Gans. Und er konnte es nicht mehr aushalten. Und er wusste, jetzt muss der Missionar bald kommen. Er hat ja gesagt, 3 Wochen ist er fort und jetzt kommt er. Aber 3 Wochen war die Hölle für ihn. Denk immer an die Gans. Und dann rennt er los und der Missionar kommt gerade und er trifft den Missionar und sagt, vergib mir, gleich, kaum warst du weg, habe ich eine Gans erschossen und verscharrt, dort und dort. Dann sagt er, das habe ich gewusst, dass du das machst. Es ist vergeben, vergessen ist vorbei. Jetzt kommt er nach Hause. Wo warst du? Wo treibst du dich rumherum? Ich muss alles selber machen. Denk an die Gans, bring mal das und mach mal das. Nein, ich muss nicht mehr an die Gans denken. Meine Gans, die habe ich schon, meinen Boss, meinen Herrn informiert und gesagt, wo die Gans liegt. Weißt du, sobald du die Sünde, den Fehler, die Geschichte bekennst, ist die Macht der Sünde gebrochen. Und wir müssen nicht nur dass wir die Sünden dem Herrn Jesus bekennen, sondern auch uns lossagen von der Macht der Sünde. Die Macht ist gebrochen. Und deshalb, der Teufel versucht uns immer wieder an unsere Vergangenheit erinnern. Denk an die Gans. Weil die kann was anderes sein. Denk an den Strick. Denk an dies und jenes, was du mal irgendwo mitgehen liest. Weißt du, wenn du dich bekehrst, dann fängt alles an dir zu reden. Der Schraubenschlüssel, der Kugelschreiber und was weiß ich, was du alles so mitorganisiert hast. Denk an die Sachen. Bekenn Jesus und er vergibt unseren Sünden und dann löse dich davon. Wir müssen uns vor Gott lösen, ihm bekennen. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Vor Gott sollst du deine alten Geschichten, jetzt komme ich zu einem Punkt, wo dich vielleicht schockiert und sagst, das habe ich noch nie gehört. Doch, ich sage es dir deshalb, dass du es hörst. Vor Gott musst du deinen alten Krempel nicht bekennen. Wenn du betest jedes Mal diese Beichte, oh Gott, ich habe das und das getan. Oh Gott, denk dran, was ich getan habe, wie das alles mich so eingebrocht hat. Ich bin schuld an dem und dem. Wenn du Jesus Christus deine Sünden bekennst, er ist treu und gerecht, er vergibt dir die Sünde und reinigt dich ein für alle Mal von allen deinen Untugenden. So, wenn du zu Gott betest, du solltest Gott anbeten und nicht deine Schuld in den Mund nehmen. Dein Versagen in den Mund nehmen. Vor Gott müssen wir die Gnade rühmen. Erbarmen ist mir widerfahren. Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Die Barmherzigkeit preisen. Gottes Treue. Weißt du, durch Gottes Lob leben wir ein anderes Leben. Wir legen uns auf ein anderes Leben fest. Fang an, Gott zu loben. Herr, der mir alle meine Sünden vergibt und heilt alle meine Gebrechen. Der mich erlöst von Tod und Teufel. Am Sonntag hatten wir dieses Thema Führung Gottes, wie Gott uns führt und leitet. Gott führt uns neue Wege. Weißt du, wir gehen nicht diese alten Wege mehr. Früher. Weißt du, früher. Es war einmal, verstehst du? Das sind alles Märchen. Früher. Nein, wir sind erlöst von früher. Wir leben nicht mehr wie früher. Wir gehen nicht mehr die menschlichen Wege. Der Teufel erreicht uns nicht mehr. Und das ist für den ein Problem. Der Teufel erreicht uns nicht, wenn wir den neuen Weg gehen. Wir gehen mit Jesus, schauen auf Jesus, erwähnen unser Fehler, unser Versagen nicht mehr. Das muss man lernen. Am Anfang habe ich damit große Probleme gehabt in meinem geistlichen Leben. Weißt du, du bist ja ein neues Buch, ein neues Blatt, ein neues Heft. Weißt du, da fängst du ganz schön zu schreiben und so weiter. Als, da ist nichts drin. Jetzt beginnt Gott ein neues Kapitel in deinem Leben. Und der Teufel interessiert sich nur für deine alten Wege. Dort kennt er dich. Er weiß, was vor Grundlegung der Welt bestimmt worden ist für dich. Also du wirst Frau oder Mann, du wirst Kinder haben, 4 Stück vielleicht, und du wirst den und den Beruf lernen. Das weiß er alles. Aber plötzlich bist du Kind Gottes und da weiß er nichts mehr, weil du eine neue Schöpfung bist. Du lebst ein neues Leben, eine neue Geschichte. Der Teufel kennt nur die Wege des gefallenen Menschen. Aber die neuen geistlichen, göttlichen Wege, diese Glaubenswege, diese Glaubensschritte, die du jeden Tag neu machst und neu triffst, die du dann ständig vor Jesus festlegst und dich von Jesus führen lässt, die kennt er nicht, da ist er baff. Und genau das ist es, vergiss deine alten Geschichten von früher. Jesus gibt sich dem Teufel nicht zu erkennen und du musst dich auch nicht zu erkennen geben, dich zu outen. Jesus gibt sich dem Teufel nicht zu erkennen. Der alte Diener weiß nicht, dass du schon beim Chef warst und gebeichtet hast und alles bekannt hast und alles erledigt ist. Und er gesagt, ist in Ordnung, vergiss es, ich habe es ja sowieso gewusst. Gott weiß, was für ein Gebilde, was für ein Geschöpf wir sind. So, der Teufel versucht immer herauszufinden, wer bist du jetzt? Weil er dich nicht kennt. Auf diesem neuen Weg bist du ihm ein Unbekannter. Bist ein Unbekannter, der kennt dich nicht. Und deshalb, Jesus gibt auch seine Identität dem Teufel nicht preis. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann... Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Heiliger bist, dann, du musst nicht auf den Teufel hören, dass du etwas beweist, was du bist. Weißt, bis zum Schluss weiß der Teufel nicht, wer Jesus ist. Bis zum Schluss. Und Jesus sagt ihm auch nicht, wer er ist. Und du musst dem Teufel nicht sagen, ich will ein paar Gedanken weitergeben, aber pass gut auf. Weißt du, musst nicht alles beim Beten aussprechen. Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und red nicht so viel draußen, was du alles bist, wie du versagt hast, wie du gefallen bist, wie du versucht worden bist, wie du angefochten worden bist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse vom Übel oder vom Bösen. Bete das Vater unser, das ist knapp. 1, 2, 3. Und da musst du nicht groß erzählen, wie oft du gesündigt hast, wie oft du gelogen hast, wie oft du die Ehe gebrochen hast, wie oft du gestohlen hast, wie oft du gemordet hast. Und wenn du das alles erzählst, der hört mit und dann sagt er, denk dran, denk an die Gans. Bis zum Schluss. Jesus beweist ihm nichts, demonstriert ihm auch nichts, als es sei, dass ich Kind Gottes bin. Nein, du musst dem Teufel, der Welt, den Menschen, den Ungläubigen draußen nichts beweisen. Du bist bei Gott Kind Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Es reicht schon, wenn du in Gottes bist, dass ihr gerettet seid und dass du gerettet bist. Weißt du, Jesus hat sich erniedrigt und der Teufel hat es nicht begriffen. Wie kann, das ist unmöglich, der kann dich nicht, der kann doch nicht der Sohn Gottes sein. Der lässt sich alles gefallen, der lässt sich mit sich alles machen, der nimmt alles in Kauf, der ist still, der regt sich nicht auf. Und dann fragt, bist du der Sohn Gottes oder bist du das nicht? Sogar der hohe Priester verzweifelt. Jesus erniedrigte sich selbst. Weißt du, Jesus war für den Teufel viel zu klein. Da braucht er eine Lupe, um zu sehen, wer er ist. Und deshalb, sei demütig. Und das bedeutet für mich, preis nicht. Oh, jetzt habe ich überwunden. In dem Augenblick, wo du Zeugnis gibst hier vorne, ich habe es überwunden, bist du kaum um die Ecke, dann passiert schon wieder was. Mir kann das nicht passieren. Verstehst du? Ich danke Gott, dass Gott mich rausgeholt hat. Und so schau den Pharisäer an. Es passiert schneller, als du denkst. Jesus war ihm zu klein und er konnte ihn gar nicht sehen. Weißt du, der will Kind Gottes sein. Deshalb rühm dich nicht. Paulus sagt, ich bin ein Narr, wenn ich mich, 2. Korinther, wenn er dort schreibt über sein Leben. Dumme rühmen sich. Ich bin ein Narr, aber ich will auch mal närrisch sein, weil ihr auch närrisch seid. So, spiel auch mal verrückt. Und dann preist du, was er alles macht. Aber der Teufel konnte ihm nicht beikommen. So, der Teufel kennt nur Angeber. Die nimmt er ernst. Gib dich an und du kriegst einen Tiefschlag. Er kennt die Angeber, die Arroganten, die Eingebildeten, die große Stücke von sich halten. Die fallen ihm auf. Aber wenn du klein bist, weißt du, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weißt du, wir müssen eine ganz andere Rolle spielen, der unsichtbaren Welt gegenüber. Nicht immer den Starken, ich kann alles. Nein, Herr, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich muss dich immer haben. Von morgens früh bis abends spät. Jesus ist ihm ein Fremder. Weißt du, Jesus, seine Identität lernt man erst kennen, wenn der Heilige Geist es offenbart. Und wem es offenbart. Und Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart, Petrus. Jesus wirft nicht die Perlen vor die Säue. Und der Teufel ist ein Schwein. Und zwar Superschwein. Verstehst du? Je weniger der Teufel von dir weiß, desto unschlagbarer bist du. Je weniger die Menschen draußen von dir wissen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Jesus liebst. Hinter der Kammer, hinter der verschlossenen Tür und noch verriegelt und Schlüsselloch auch noch verstopfen, dass er da nichts rausriecht und raushört. Wir sollen nur Jesus bekennen. Er ist groß, er ist mächtig, er ist stark, er ist alles. Was haben die ersten Christen am Pfingsttag voll Heiligen Geistes getan? Sie rühmten die großen Taten. Der Vater weckte Jesus auf, der Vater sandte Jesus, der Vater nahm ihn in den Himmel. Wir sind nichts. Und wir müssen uns gar nicht so im Vordergrund stellen. Preise Jesus. Erzähle nicht viel von dir. Erzähle viel von den Taten Gottes, was Gott tat. Oh, er hat Israel durch das Meer geführt. Verstehst du? Ein Gottesleugner, ein Gottesspötter, der sagte, weißt du, das Schilf, das war Schilfmeer, das Wasser war nur so tief. Dann steht einer auf in der Gemeinde und sagt, Halleluja, dass sie nur in so einem halben Wasser, in so einem tiefen Wasser, dass die Ägypter alle ertrunken sind. Das ist ein Wunder, ein größeres Wunder, als was die im Roten Meer ertrunken hätten. So, erzähl die großen Taten. Er hat Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt. Halleluja. Er hat's getan. Ob du dabei warst, es spielt keine Rolle. Rühme Gott. Du darfst da ruhig bei, weißt du, wenn du Gott rühmst, richtig auf den Putz hauen. Puh. Verstehst du, Christen dürfen Gott preisen, den Mund voll nehmen. Und sagen, Gott, mein Gott, du bist ein großer, ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott. Wer hat das alles gemacht? Die Meere, die Berge. Der Teufel, die Welt versteht die Kinder Gottes nicht, weil sie Bürger einer anderen Welt sind. Sie sind nicht mehr hier registriert. Die sprechen eine andere Sprache, haben andere Prioritäten in ihrem Leben, andere Interessen, andere Ziele. Ihre Gedankengänge sind total anders. Sie rühmen den Herrn. Und der Teufel will, dass du dich selber rühmst. Er kitzelt dich immer wieder. Sag's doch, was du erlebt hast, was du gesehen hast. Erzähl den Traum, erzähl die Vision. Weißt du, Josef wäre manches erspart geblieben, wäre nicht damit hausieren gegangen. Brüder, was denkt, was ich heute Nacht geträumt habe? Alle verbücken sich vor mir, beugen sich vor mir. Verstehst du? Du kannst dir viel Leid ersparen. Viel Ärger, viel Stress. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir leben als Christen in einer anderen Welt. Und er sagt weiter, wer mein Reich von dieser Welt, meine Diener, meine Jünger, würden sich aufmachen und sie würden sich für mich einsetzen. Die Jünger Jesu leben und handeln total anders. Nach anderen Gesetzen. Sie leben ein verborgenes Leben. Verborgen in Gott, in Christus, im Heiligen Geist. Verborgen. Bist du jetzt Christ oder bist du kein Christ? Keiner weiß es. Aber du weißt es. Und der liebe Gott weiß es. Und das reicht vollkommen aus. Weißt du, verborgen, und zwar dem Teufel verborgen. Du sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen. Vor ungläubige Menschen, die das nicht verstehen. Vor Spötter und Gottesleugner. Die machen alles wieder kaputt, zerstören und ruinieren. Wie heißt es einmal in der Bibel, wenn du Almosen gibst, lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber eigentlich, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. So sollst du leben in dieser Welt. Musst nicht alles erzählen. Oh, ich war bis im siebten Himmel. Drei gibt's vielleicht, aber im siebten Himmel, wie hoch man da hochkommt. Ich komme noch was anderes zu sprechen. Wenn wir beten, deshalb, ich möchte 1. Korinther 14, dass du da nachguckst, das ist über Zungenreden. Zungensprache ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Verstehst du? Menschen, die in Sprachen beten, im Heiligen Geist inspiriert beten, die reden Geheimnisse im Geist. Sie kommunizieren mit Gott, der Teufel versteht nicht. Ha, was hat er gesagt? Verstehst? Wir reden mit dem ausländischen Geheimdienst. Verschlüsselte, kodierte Worte. Und der Heilige Geist hat die Zungensprache uns gegeben, um das Ego und unser Stolz anzugreifen. Um das Ego. Weißt du, ich verstehe nicht. Du musst nicht verstehen, Hauptsache Gott versteht dich. Und wenn du in Sprachen betest, verstehst du die Sprache des Himmels. Für die Ungläubigen ist das Reden in Zungen verrückt, nicht normal. Es scheint ihnen, dass wir geistig unfähig sind, vernünftig zu reden. Soziale Minderwertigkeit, Arroganz. Und da stellen sie uns dann, oh, ihr bildet euch was ein. Nein, wir sind schwach und wir reden Geheimnisse im Geist. Geheimnisse im Geist. Schon allein die bloße Erwähnung. Weißt du, da, ihr seid alle verrückt. Ausgeflippt. Ihr seid gar nicht mehr hier. Weißt du, Menschen unterstellen dann uns Intoleranz und was sonst noch etwas. Wir reden mit Gott. Bitte. Ich rede nicht zu den Menschen. Ich habe den Menschen nichts zu sagen. Ich habe Gott viel zu sagen. Und mein Herz spricht im Heiligen Geist. Kurioserweise, seltsamerweise erfüllt diese negative Haltung gegenüber, weißt du, in der Zungensprache einen ungewöhnlichen Zweck. Weißt du, du redest Geheimnisse, kommunizierst mit Gott per Funk, ohne Satelliten, ohne Antenne, ohne Sender. 1. Korinther, das ist 1. Korinther 1, Kapitel 1, Vers 27. Aber das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Dieses in Zungen reden. Und das ist die kleinste Gabe. Nicht Wunder wirken, Tote auferwecken und was weiß ich. Nein, die kleinste Sprache, um das Starke zu Schanden zu machen und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, dass das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Deshalb, wenn du betest, bete in Sprachen. Bete in Sprachen. Denn du störst niemanden, beleidigst niemanden, belästigst niemanden, niemand kann dich abhören. Zungensprache ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Sie verstehen nicht, was man betet. Und es ist gut so. Das ist, wenn du keine Kammer findest, bete in Sprachen. Dann kann es nicht abgehört werden. Wer in Sprachen betet, redet mit Gott Geheimnisse. Er unterhält sich verschlüsselt mit Gott. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen. Und wir sind nicht hier für Menschen, sondern wir sind hier für Gott, ihr Lieben. Wir machen für Gott Musik. Wir arbeiten für Gott hier und nicht für die Menschen. Sondern wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Du weißt gar nicht, was du alles redest. Weißt du, der Geist Gottes erforscht, was du brauchst. Weißt du, du betest da, oh Gott, ich habe das und das, ich habe Kopfschmerzen, derweil hast du Bauchschmerzen. Und weißt du nicht, denn viele Kopfschmerzen kommen vom Bauchschmerzen. Wenn du verdorbenen Magen hast. Ja, ganz einfach. Weißt du, und dann betest du, lieber Gott, nimm die Kopfschmerzen weg, die Migräne. Und der Heilige Geist betet und sagt, oh, Vater, heile seinen Magen, seine Därme und was alles ist. Ja, genau so ist es. Wer in Zungen, wo bin ich denn stehen geblieben? Wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung. Ich mache das jetzt gerade, ich rede prophetisch. Zur Erbauung und Ermutigung und zur Tröstung. Wer aber in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also, ich rede und ihr könnt prüfen, ist das so, verhält sich so oder nicht und so weiter. Aber wenn du mit Gott redest, ist total was anderes. Die Ungläubigen denken, wir wären von Sinnen. Aber die Gläubigen kommunizieren mit ihrem himmlischen Vater. Die reden wie Kinder, aber lieber Vater. Weißt du, das ist, das Herz spricht. Gott hört sie und er gibt uns über Bitten und Verstehen. Weißt du, Gott kennt uns und ich will dir noch ein Geheimnis bringen. Bringt noch nicht die alten Geschichten. Oh Gott, ich brauche jetzt 1000 Euro. Ich brauche jetzt ein neues Haus. Ich brauche ein neues Auto. Ich brauche neue Schuhe. Verstehst? Erzähl nicht, was du alles brauchst. Ich sag dir warum. Die Gläubigen, sie reden im Geist Geheimnisse. Der Heilige Geist vertritt sie vor Gott mit einem unaussprechlichen Seufzen. Stöhnen und Ächzen. Oh, verstehst du? Herr, der läuft barfuß. Verstehst du, oder der hat Blasen an die Füße, oder was weiß ich, was der Heilige Geist dem Vater im Himmel sagt. Gott versteht seine Kinder besser, als wir denken. Er weiß, was für Gebilde wir sind. Er versteht deine Bitten, ehe du aussprichst. Da bist du noch, das Wort liegt noch nicht einmal auf der Zunge, hast noch nicht gedacht. Da hat schon der liebe Gott alles erfahren. Sein Geist erforscht alles und Gott ist über alles in unserem Leben informiert. Wir müssen also Gott nicht unsere alten Geschichten vortragen. Oh Gott, ich habe hier einen Klaps und hier einen Klaps und da einen Klaps und dort einen Klaps. Nicht vortragen. Unseren Kummer, unsere Ängste, wir müssen ihm nicht erzählen. Und ich sage dir was ganz bewusst. Musst nicht alles ausplaudern und ausplappern. Und vor allem nicht, wo der Belzebub dasteht und alles mithört und notiert oder aufnimmt. Und nachher dir vor die Nase reibt. Der Vater im Himmel weiß schon, was wir brauchen, was wir bedürfen, ehe sie bitten. Sein Geist, weißt du, sein Geist ist wie die Sprechstundenhilfe. Wenn du zum Arzt gehst, weißt du, der Arzt hat alle Akten schon auf dem Tisch von dir oder auf dem Bildschirm. Da, alle Informationen, die Tabletten, die du schon genommen hast und so weiter. Der Heilige Geist informiert den Vater im Himmel über deine Akte, deine Kartei, deine Krankenhausakte. Ja, er ist informiert, da liegt alles schon vor. Deine Wünsche, deine Anträge, die liegen ihm vor schon. Wenn du zum Heiland Audienz hast, zu ihm hingehst, das ist alles schon ausgebreitet auf dem Tisch. So, hör mal, du das, was kann ich für Sie tun? Deine ganze Bedarfsliste hat der Heilige Geist schon ausgehandelt und Gott vorgetragen. Dann musst du nur nachlesen, naja, das. Du bist in 5 Minuten fertig. Du musst nicht alles erzählen. Alles liegt schon beim Vater im Himmel auf dem Tisch. Der Vater ist schon vorbereitet auf deinen Empfang. Jetzt kommt er. Der Nächste bitte. Verstehst du? Und wenn du dann reinkommst, die Akte liegt da. Der Heilige Geist hat Gott auf dein Kommen vorbereitet. Auf dein Gebet vorbereitet. Der Heilige Geist hat Gott, den Vater, über dich schon perfekt informiert. Über deine Situation. Was mit dir los ist, wo dir der Schuh drückt. Du wirst schon erwartet. Ach, verstehst du? Er spricht dich mit Vornamen an. So empfängt Gott die Seinen. Er weiß über dich Bescheid. Du bist für ihn kein Unbekannter. Du bist Gottes Stammkunde. Halleluja. Du wirst empfangen, weil der Heilige Geist all diese Bitten trägt davor mit unaussprechendem Seufzen. Und das ist alles schon passiert. So läuft es im Leben, draußen in der Natur. In der Geschäftswelt. Weißt du, wenn du jetzt zum Amt gehst, da ist deine Akte schon auf dem Tisch. Nur die Religiösen glauben, Gott ist dumm. Und den muss man noch aufklären. Man muss meine Geschichte, ich muss ihm vortragen. Vergiss es. Das ist alter Hut. Gott kennt uns, ehe wir geboren wurden. Und da liegt alles schon da. Ich werde nie vergessen, als ich in der DDR mal war, unter Stasi-Zeit noch, in den 80er Jahren, da bin ich, muss ich mich am Rathaus melden, und da liegt meine Stasi-Akte, oder so ein dicker Bündel, was sie an Akten von mir hatten, und dann, weißt du, ich kann spionieren, kann schief gucken. Und dann gucke ich und dann sehe ich, da steht nicht Heilbronn, sondern Heidelberg. Damals lebte ich noch in Heilbronn. Heidelberg, habe ich gesagt, ich war in Heidelberg, ich kenne Heidelberg, aber ich war noch nie in Heidelberg. Heilbronn heißt es, schreiben Sie Heilbronn, jetzt tragen Sie nach die Akte Heilbronn. Verstehst du? Aber so dicker Patzen. Die wussten genau, wo ich war, was ich mache, was ich da in der DDR treibe. Und die Leute austrickse und was sonst noch mache, verstehst du? Seid klug und ohne falsch. Weißt du, ich habe gesagt, ich bin in Rostock, aber derweil war ich in Jena unten. Da habe ich Trabi genommen, meinen Citroen in der Garage gestellt und mit dem Trabi gefahren. Das Vergnügen natürlich. Wer Trabi gefahren ist, diese schönen Straßen, DDR-Straßen. So, ich muss Gott nicht alles erzählen, er weiß über mich Bescheid. Weißt du, wir sollen dem Namen Gottes heiligen. Und Gott ist klüger als mancher Direktor, Personalchef oder Arzt oder Versicherungsleiter von irgendeiner Agentur. Denke groß von Gott. Lies Psalm 139. Er kennt mich. Oh, wenn ich aufstehe, wenn ich Flügel nehme, bis nach Japan fliege und was ich alles mache, er kennt mich durch und durch aus dem FF. Wenn du zu Gott gehst, dann hör mit deinen Klageliedern auf, diese alten Geschichten, mit deinem Jammern und Heulen. Psalm 100. Oh, Halleluja. Psalm 100. Sollte man singen. Jauchze dem Herrn, alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. So geht man zum Heiland heim. Halleluja! Halleluja! Vater, ich bin da. Und der Vater sagt, gleich, setzen Sie sich. Ich habe was für Sie. Ich habe schon alles ausgearbeitet. Der Plan ist schon perfekt. Wir sollen mit Frohlocken, Jubel, Begeisterung, mit einem freudigen, optimistischen Geist zum Vater gehen. Ja, mit Bejahung und Erwartung, was kommt jetzt auf mich zu? Der weiß alles und hat das Beste für mich vorbereitet. Die Gott dienen werden, alle Dinge zum Besten dienen. Alles schon eingetragen. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, Psalm 100. Und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken. Du sollst im Gottesdienst nicht kommen, oh Pastor, ich habe Schwierigkeiten. Nein, du sollst im Gottesdienst reinkommen mit Anbetung, mit Weihrauch. Verstehst du, alles soll da vernebelt werden, die Herrlichkeit Gottes. Ja, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wenn du anders zu Gott kommst, kriegst gar nichts. Gehst leer aus, bekommst keine Audienz. Wenn du als Jammerlappen zu Gott kommst, dann sagt die Sekretärin, bitte gehen Sie nach Hause, schlafen Sie mal. Und dann, wenn Sie ausgeschlafen sind, kommen Sie wieder. Kann ich vorstellen? So wird der Heilige Geist dich behandeln. Gehen Sie nach Hause, gehen Sie in die Kammer, machen Sie zu, ein bisschen im Dunkeln, ruhen Sie sich aus, dann ist Ihre Krankheit vorbei. Weißt du, wir müssen es loben. Der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Dann erst wirst du vorgelassen. Wenn du schon klatschend, jubelnd, jauchzend ins Heiligtum kommst, weißt du, dann wirst du mit Freude empfangen, kommen Sie her, wir haben einen Chor hier. Dann singst du im Engelchor mit. Du musst nicht der Welt was vormachen. Weißt du, den Menschen vorspielen, wie schlecht es ist. Weißt du, viele Christen suchen nur Mitleid und Bedauern. Ach du Ärmste, das ist mir so leid. Du musst nicht von den Menschen gesehen und gehört werden, von den Ungläubigen ernst genommen werden. Die können dir sowieso nicht helfen. Die spotten nur über dich und lachen dich aus. Mensch, geh doch zum Arzt oder zum Psychiater oder was weiß ich, zur Bank. Weißt du, die Ungläubigen, die spotten, die lassen dich nicht vor und die helfen dir nicht. Du brauchst von ihrem Mitleid und ihrer Nächstenliebe und ihrer Toleranz nicht. Oder ihre billigen Ratschläge wie beim Hiob da. Nein, öffentliches Beten, und jetzt hör zu, das haut dich vielleicht um, öffentliches Beten ist fleischliches Beten. Weißt du, du betest was vor, aber nicht zu Gott, sondern zu Menschen, die sollen hören, dass ich schön beten kann, schön formulieren kann, poetisch womöglich noch, so singen. Nein, beten, richtiges Beten ist nichts zu schaustellen, ist einfach in die Kammer gehen und Gott, mit Gott reden. Weißt du, beim Beten musst du niemanden beeindrucken. Und schon gar nicht, wenn du mit Gott redest. Da darfst du in Sprachen beten, der Heilige Geist ist der Dolmetscher. Gott muss man nicht beeindrucken oder imponieren. Und er lässt sich auch nicht beeindrucken, meine Lieben. Ja, weißt du, der Vater im Himmel hört, wenn der Heilige Geist anfängt, über dich zu stöhnen und zu seufzen. Und zu sagen, oh Vater, guck mal, fang an, die Geheimsprache Gottes zu sprechen. In anderen Sprachen, mit dem Herzen zu beten, aus der Tiefe deiner Seele, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Viele Leute beten nur mit dem Kopf, fangen mit dem Herzen zu beten. Die wahren Gläubigen wollen immer wieder von Gott verstanden werden und nicht von der Welt. Die wollen von Gott gehört werden und nicht von der Welt. Die Welt kann ihnen nichts bieten, das ist töricht. Weißt du, die nimmt dich nicht ernst. Aber der Gläubige, er wird von Gott wahrgenommen. Halleluja. Gott versteht ihn. Gott kümmert sich um ihn. Und seine Gunst ist wichtiger als die Gunst von vielen, vielen Menschen. Weißt du, viele Leute beten öffentlich, oh Gott, gib mir das und gib mir das und gib mir das. Weißt du, die beten nur, damit Menschen sich aufmachen und dir was in die Tasche schieben. Aber bete mit Gott, zu Gott und sag, oh Herr, du weißt. Georg Müller, der Vater der Gläubigen, der Kinder von Bristol war ein Glaubensheld und Georg Müller, wenn er betete, hat keine Spendenaufrufe verschickt. Er hat nicht irgendwo öffentlich gesagt, Geschwister, ich brauche jetzt wieder für meine weißen Kinder ein Batzen Geld. Nein, er ging in seine Kammer, hat gebetet und er wusste, Gott enttäuscht mich nie. Und hat mit Gott geredet und jemand kam und sagt, weißt du, ich habe so einen Eindruck, ich müsste dir das geben. Der Heilige Geist gibt die Eindrücke, wer was tun muss und tun darf, was die Gemeinde jetzt braucht, was das Waisenhaus jetzt braucht, was die Kinderarbeit was braucht. Der Heilige Geist legt den Leuten eine Last aufs Herz und er findet die richtigen. Da sparst du so viel Briefmarken und so viel Arbeit und so viel Briefe und so viel Mühe. Aber die meisten Leute, die denken, dass ich muss großen Aufruf machen, öffentlich, bitte bete dafür. Wenn du was hast, geh in deine Kammer, bete Gott an. Und je mehr du Gott anbetest, desto mehr fällt dir ab. Desto mehr segnet der Vater dich im Himmel. So, Jesus betet für seine Gemeinde. Sie sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Darum bespitzelt der Teufel uns. Deshalb fragt er immer, bist du Gottes Sohn, bist du Kind Gottes, bist du Christ, bist du ein Gesalbter, bist du ein Gesegneter? Weißt du, was er will? Er will dich nur aus der Reserve locken. Ja, ich bin's. Er will nur, dass du dich outest und dich offenbarst und dich zu erkennen gibst. Ich bin's. Hier, mein Ausweis. Verstehst du? Wir müssen uns in dieser Welt nirgendwo ausweisen. Gott ist unser Ausweis. Der Heilige Geist und mein Leben hier auf dieser Welt. Egal, weißt du, egal was du beweist, der glaubt dir sowieso nicht. Und macht ein Fragezeichen, ach, das ist nicht wahr. Er will nur, dass du beweist, damit er einen Einstieg in deinem Leben bekommt. Ein Gesprächsstoff, oder wo er einhaken kann, wo er dich irgendwo verwickeln kann. Ist das nicht schön anzugucken, Eva? Guck mal diesen Baum an, diese Frucht. Oh, so herrlich, vom Herrgott selber gemacht. Hat er nicht gesagt, dass ihr nicht von diesem Baum essen dürft? Verstehst du? Und so ist die Eva verwickelt ins Gespräch. Der Teufel will uns nur im Gespräch verwickeln. Bete Gott an und dann kommst du nicht mit dem Teufel ins Gespräch. In der Bibel heißt es, gib dem Argen keinen Raum. Dichte dein Leben so ab, dass kein Wasser in dein Lebensschifflein hineinkommt. Wenn du betest, schließ die Tür zu, damit der Teufel nichts mithört. Denn er, wenn er hört, was du betest, und ich sage dir ein Geheimnis, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, wenn er hört, was du betest, versucht er Gott vorzugreifen. Verstehst du? Er ist ja Diener Gottes, der Teufel. Gott hat ihn geschaffen zum Dienst hier und so weiter. Und er will hören und er will ein paar Sprossenleiter, auf seiner Sprossenleiter was verdienen, ein paar Sprossen. Weißt du, er macht es und er greift Gott vor. Sobald er hört, dass du das und jenes brauchst, versucht er Gott zu spielen, versucht er Doktor zu spielen, versucht er Retter zu spielen, versucht er Aufklärer zu spielen. Gott hat gesagt, sollte Gott gesagt haben? Weißt du, er will Gott den Rang ablaufen. Das ist es, warum er mithört. Preise Gott, Gott ist groß, Gott ist herrlich, Gott ist mächtig, Gott ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er hat alles unter Kontrolle, er hat das letzte Wort, er ist A und O, Alpha und Omega. Weißt du, der will Gott den Rang ablaufen, Gott behindern oder ablenken, und das hat er gut geschafft in dieser Welt. Weißt du, er sagt, guck mal, die Technik und die Medizin, die ist so perfekt heute. Und dann versucht er, durch all diese Dinge Gott zu ersetzen. Und ich sag euch, unsere Technik und Medizin und all diese modernen Wissenschaften, die ersetzen Gott ja fast. Können Leben produzieren. Denk nur an die Klonschafe. So, weißt du, Gott ist überflüssig geworden und der Teufel will Gott überflüssig machen. Ich kann das auch erledigen. Bei mir wirst du auch gut haben. So, wahre Gläubige, die sind unfassbar für diese Welt, unverständlich, man kann sie nicht einfangen und sie gehen auch nicht auf die Lügen Satans ein. Sie glauben nicht jeden Schwindel und sie lassen ihren Ego nicht streicheln und schmeicheln. Verstehst du? Ja. Und du merkst sofort, das ist mein Ich. Toll, was der... Verstehst du, die wissen es nicht, aber guck mal, die erkennen es, wie wertvoll ich bin. Satan ist ein Fallensteller. Er stellt uns Fangfragen. Sollte Gott gesagt haben... Bist du Gottes Sohn? Bist du Kind Gottes? Er will bei uns sich ins Gespräch bringen. Nur, dass wir anfangen mit einfach, dass wir interessieren, was ist denn und was soll ich? Und wir denken, wir missionieren gleich und wir erzählen unsere Bekehrungsgeschichte. Es ist, weißt du, erzählt, dass Jesus Menschen rettet, dass Jesus Sünden vergibt, aber wenn du jetzt deine Bekehrungsgeschichte erzählst, du bist angreifbar. Er will, dass wir auffallen. Oh, wo kommt der? Der war Süfke, drogenabhängig, der war das und der war das, Zuhälter, der war, ach, was weiß ich, Dieb und Mörder. Verstehst? Und wenn du das erzählst, weißt du, was da passiert? Du verherrlichst den Teufel und seine Werke. Ich bin einer, der die Gnade fand. Halleluja. Ich bin einer, und er muss nicht erzählen, wie tief du gesunken warst. Du kannst sagen, ich war einer der größten, schlimmsten Sünder dieser Welt. Das reicht schon. Mehr kriegt er nicht raus aus mir. Und dann fangt an zu googeln, fangt an zu studieren. Wo finde ich da was, irgendwas über sein Leben? Er will bei uns auffallen, ernst genommen werden, sich Gehör verschaffen. Und da kommt er mit der alten Geschichte. Weißt du, früher aus deinem alten Leben, da gab es Kümmel und Knoblauch. In Ägypten damals. Das war es einfach. Weißt du, der will, dass du anfängst, über dein altes Leben zu rühmen. Und dann erzählst und baust noch auf und am Schluss übertreibst du. Machst noch ein bisschen schlimmer, als es war. Übertreibung ist eine Sünde der Frommen. Weißt du, damals, wie habe ich gelebt, wie habe ich gehandelt und wo war ich da? Weißt du, er will, dass du berichtest, wie damals du gelitten hast, wie schwach du warst, wie kraftlos du warst, wie du auf dem Boden gelegen bist. Dieses dumme Geschwätz und Geschwafel. Weißt du, ruft den Teufel auf den Plan. Ah, das habe ich alles gemacht. Das sind meine Werke, was er jetzt rühmt. Weißt du, er erinnert dich an deine Verletzungen, an deine Ablehnung. Oh, ich bin da rausgeflogen, habe die Schule nicht abgeschlossen, habe keinen Beruf gelernt, habe das nicht gemacht und das nicht gemacht. Weißt du, mir war alles verbaut. Und dann natürlich gibt es noch Gott auch Glaube, Ehre. Und Gott hat mir eine Tür aufgetan. Aber das ist schon zu spät. Da ist schon der Teufel drin in der ganzen Geschichte. Weißt du, rühme nicht dein Versagen, deine Verluste, deine Misserfolge. Was sagt Paulus? Ich vergesse, was hinter mir ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich vergesse, was dahinter ist. Was ich einmal war. Was ich alles gemacht habe. Wie ich studiert habe. Und wie ich gebüffelt habe. Was ich alles falsch gemacht habe. Wie ich mich versündigt habe. Ich vergesse alles, was dahinter ist. Paulus vergisst die ganzen jüdischen Irrtümer. Die Zeit der Unwissenheit. Wir müssen unser altes Leben ein für alle Mal abschließen. Und sonst hält der Teufel uns ständig vor. Denk an die Gans. Denk an den Fall. Wir müssen unser altes Leben ein für alle Mal abschließen, zu den Akten legen, versiegeln und es wird nicht mehr geöffnet. Auch wenn Jesus wiederkommt, ist vergessen. Meine Schuld ist vergessen. Meine Sünden sind vergeben. Halleluja. Ich vergesse, was dahinter ist. Meine Vergangenheit, meine Verluste, meine Verletzungen, meine Kämpfe, mein Versagen. Ich vergesse. Halleluja. Ich will es nicht mehr wissen, braucht mich nicht erinnern. Und wenn dich jemand erinnert, dann sag, Teufel, hinter mir. Das ist der Satan. Satan ist ein Ankläger der Geschwister, der Brüder. Vergiss deine alten Beziehungen, die große Liebe, die irgendwo geendet hat in einer Katastrophe. Sie ist zu Ende. Dein altes Glück und deine alte und so weiter. Mach einen Punkt, ist vorbei, aus, Amen. Weißt du, deine Erinnerungen blockieren den Neuanfang. Deine Erinnerung, dass du dich ständig dich da Vorwürfe machst. Ich will nicht nochmals das Gleiche erleben. Weißt du, du darfst auf dem Weg zur Herrlichkeit dir nicht den Weg verbauen durch Erinnerungen. Und der Teufel bringt dir so vieles in Erinnerung. So viele Menschen, weißt, die plötzlich in dein Gedächtnis hochkommen. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist sie zwar schmerzhaft und traurig und so weiter, das Leben geht weiter. Auch wenn du eine Enttäuschung erlebt hast, mach Punkt und sag, es geht weiter. Leck nicht die Wunden. Leck nicht die Wunden. Auch wenn große Wunden da sind, vergiss sie. Wir verlieren nämlich in dem Moment, wo wir an den Wunden lecken und arbeiten und Gedanken machen und Gott noch vortragen und immer wieder vortragen und immer wieder vortragen, wir verbauen uns den Weg für die Zukunft. Falsche Vorstellungen und Wünsche und so weiter. Weißt du, plötzlich sind die Dinge da, die sind passiert, sind nicht in Erfüllung gegangen, die müssen verarbeitet werden. Wir brauchen Zeit zum Trauern, das ist okay. Dass du trauerst und dass du enttäuscht bist über bestimmte Dinge. Aber dann geh weiter. Nach 3 Tagen, 4 Tagen. An manchen Stellen müssen wir unsere Sicht verändern vom Wort Gottes, uns neu orientieren, uns ausrichten. Ich gehe auf dem Weg Richtung Himmel. Trauern ist wichtig, gehört dazu, weinen gehört dazu. All das gehört zum christlichen Leben auch dazu, dass ich nicht einfach stur ignoriere und zur Tagesordnung übergehe. Ich muss es verarbeiten. Dinge, die nicht verarbeitet werden, die rächen sich bitter. Die rächen sich bitter. Löse dich. Und es braucht seine Zeit, bis du gelöst bist von deinen Enttäuschungen. Weißt du, es kommt ein paar Mal hoch. 3- oder 4-mal und dann ist es vorbei. Erlaube, dass es 3-4 Mal hochkommt. Es ist keine Sünde. Weißt du auch, längst vergangene Gefühle, die müssen ernst genommen werden. Die kommen hoch. Aber Herr, ich habe es dir alles abgegeben. Du heilest alle meine Gebrechen. Und du krönst mich mit Gnade. Halleluja. Ich schaue nach vorne und so viele Menschen, vor allem heilige Männer und Frauen, die mussten lernen, ihre Vergangenheit abzuschließen. Manche brauchen 40 Jahre, wie ein Moses in der Wüste, bis er alles da erledigt hat. Verstehst du, er ist Mörder geworden. Und du musst es verarbeiten. Und der Teufel versucht dir, dich, deine Jugend, deine Kraft, deine Zeit zu stehlen. Ich kenne einen Evangelisten, einen sehr gesegneten Evangelisten, der ist inzwischen beim Herrn Jesus. Aber seine Frau war in Stuttgart und ich habe sie oft besucht und einen Heilungsdienst gehabt. Er hat eine Geschichte, eine Sexaffäre da irgendwo in Norddeutschland gehabt und hat gesagt, nach Norddeutschland werde ich nie mehr wieder, nie gehen, weil ich dort einen Sündenfall hatte oder gesündigt habe. Weißt du, und er ist nie drüber hinweggekommen über sein Problem. Ich gehe dort. Weißt du, er hat sich selbst festgelegt. Und wir können uns selbst festlegen und sagen, da gehe ich nicht mehr wieder. Und wir müssen lernen, auch über unsere Schatten zu springen. Auch wenn Dinge passiert sind. Ich gehe. Er war ein lieber Mann. Vollmächtiger Heilungsprediger. In den 50er Jahren. So, seine Frau, sie hat gesagt, dass mein Mann, ich habe es ihm vergeben, ich habe es gesagt, ist alles in Ordnung. Weißt du, wir können wieder nach Norddeutschland gehen. Aber nein, er hat sich geschworen, ich werde es nicht machen. Die Bibel sagt, du sollst nicht schwören. Du sollst dich nicht festlegen. Denn Gott erlaubt manchmal Dinge. Ich werde nachher auf den Paulus noch zurückkommen. Er war ein Verbrecher in Judäa, hat die Gemeinde Jesu in Judäa zerstört. Und er geht trotzdem nach Judäa. Lässt sich trotzdem nicht aufhalten. So. Auch längst vergangene Gefühle müssen ernst genommen werden und wissen, Gott hat mir vergeben. Und dann, ich muss mir selbst vergeben. So viele Christen haben nicht gelernt, sich selbst zu vergeben. Sie vergeben dem Hinz und Kunz und Müller und Meier, aber sich selbst. Sich selbst vergeben. Ich denke nur an die Geschichte in der Bibel. Petrus und Judas. Petrus hat den Herrn verleugnet. Judas hat den Herrn verraten. Aber weißt du, also in Markus Kapitel 14, Vers 71, er sich sogar sich selbst verflucht. Ach, ich trottelig Esel, wie konnte ich das machen? Er hat sich selbst verflucht. Und ist doch ein großer Apostel geworden. Warum? Weil er mit Jesus geredet hat und Jesus mit ihm. Judas hat versucht, selbst die Schuld aufzuarbeiten. Hier habt ihr das Geld, ich habe unschuldig Blut vergossen. Entschuldigt sich, macht alles gut. Weißt du, du musst dich fragen, wem du dich entschuldigst und wo du die Sachen gut machst. Du musst nicht zu den hohen Priestern rennen. Die hohen Priester werden dir nichts vergeben. Geh zu dem himmlischen hohen Priester. Petrus ging zu dem himmlischen hohen Priester und hat, ach Herr, ich habe dich verraten, vergib mir. Oh, und Jesus redet gar nicht über die Schuld. Jesus interessiert sich nicht um diesen Verrat, was er gemacht hat. Er sagt nur, Petrus, hast du mich lieb? Petrus? Peterle, hast du mich lieb? Verstehst du? Ganz liebevoll. Er hat die Schuld mit Jesus bereinigt, ihm gesagt, hast du mich lieb? Und er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Und es war vorbei. Er musste nicht mehr an die Gans denken. Es war vorbei. Und weißt du, auch er hat nirgendwo in einer Predigt erzählt, oder auch, dass die anderen Apostel mal einen Vorwurf gemacht haben. Denkt, unser Bruder Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Kein Wort, kein Bab. Die Sünden anderer Leute gehen nichts an. Und du musst nicht über andere Sünden da publik machen. Das kannst du 2000 Jahre danach erzählen, Petrus hat den Herrn verleugnet. Verstehst du aber solange er lebt. Weißt du, viele Sachen, die wir mit Gott erleben, die müssen wir nicht gleich an die große Glocke hängen. Die Jungfrauengeburt Jesu, also die Geburt Marias und so weiter, das ist erst an Pfingsten bekannt geworden, dass wie Jesus zustande kam. Das wussten die anderen Leute alle gar nicht. Das wussten nicht einmal die Leute in Nazareth. Die haben alle geglaubt, Josef ist sein Vater. Du musst den Glauben, du musst die Ungläubigen ihren Unglauben lassen. Du musst nicht erklären, Jungfrauengeburt. Stell dir mal vor, wenn die Maria erklärt hätte, Jungfrauengeburt, die wäre noch gesteinigt worden womöglich. Du musst den Leuten nichts erklären. Genügt, es reicht aus, dass Gott weiß und du es weißt. Und vielleicht der Josef. Und Josef weiß es nicht von der Maria, sondern Josef weiß vom Heiligen Geist. Das, was aus ihr geboren wird, das ist von Gott. So, wir müssen unsere Schuld, unsere Last bei dem Herrn ablegen und nicht bei den hohen Priestern. Wer Jesus seine Schuld abgibt, der wird rein, wird ein Evangelist, ein Missionar, ein Gemeindegründer. Weißt du, an seine Hände klebt kein Blut mehr. Auch der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ein Verbrecher, wie es im Buch steht. Er schreibt in 1. Timotheus an seinen Sohn im Glauben, seinen Nachfolger: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und mich in das Amt gesetzt hat, dass ich war früher ein Lästerer, ein Verfolger und ein Frevler, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Verstehst du? Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Denn ich habe es unwissend getan und im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus an meinem Leben. 1. Timotheus. Was war das jetzt, 1. Timotheus, damit ihr es wisst und aufschreiben könnt? 1. Timotheus 1, Vers 12 und folgende Verse. Oder er sagt hier in seiner Rechtfertigungsrede da vom König: Zwar meinte ich auch selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Er war ein Christenhasser. Paulus war, Matthäus, Apostelgeschichte 26, Vers 9, ein Christenhasser. Dass ich rechtfertigt vom König Agrippa und Felix, das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, muss vorstellen. Wozu ich auch Vollmacht von den hohen Priestern wieder hatten, die dein Leben verderben, das sind die hohen Priester. Pass auf vor diesen Burschen. Was es auch immer ist. Die hohen Priester, die da so die von oben herab die Religion machen. Sogar Vollmachten von hohen Priestern empfangen. Und wenn sie getötet wurden, gab ich meine Stimme, wie zum Beispiel beim Stephanus. Und in allen Synagogen zwang ich sie durch Strafen zur Lästerung und wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in fremde Städte, hier Damaskus. Als ich nun nach Damaskus reiste mit Vollmachten und dem Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht, der heller war als der Glanz der Sonne. Es hat mich plötzlich überwältigt, als ich reiste und ich fiel zu Boden. Weißt du, Paulus beschreibt, wie die Dinge aufgearbeitet werden. Das Licht von oben, das Licht Gottes. Plötzlich ist alles ausgelöscht, alles verblasst. Wenn das Licht Gottes auf dein Leben fällt, ist deine Vergangenheit verblasst. Die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Paulus war kein unbeschriebenes Blatt. Galater 1, Vers 13. Denn ihr habt ja gehört von meinem früheren Leben im Judentum, was die anderen so schwätzen. Wie ich über Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zerstören suchte. Und ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit. Und ich eiferte im Maßen wie die Satzungen meiner Väter. Vers 22 weiter. Ich war aber unbekannt von Angesicht der christlichen Gemeinde in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt und verkündigt den Glauben. Der früher uns zerstören suchte, der ist jetzt Prediger, Verkündiger. Und sie priesen Gott über mir. Weißt du, die Leute sollen sehen, die guten Werke, was du tust, wie Gott dich verändert hat, wie Gott dich umgekrempelt hat, dass du nicht mehr auf den alten Weg gehst, sondern jetzt predigst du vom Gangster zum Missionar. Das ist Paulus geworden. Und predigst das Evangelium. Paulus ließ sich von seiner Vergangenheit nicht auffallen. Geschwister, wir dürfen uns von unserer Vergangenheit nicht auffallen, egal was unsere Vergangenheit war. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Gottes Licht verblasste seine ganze Vergangenheit, löscht es aus. Wenn Gott einem vergibt, da darf niemand mehr mit dem Angelhaken kommen und fischen. Es ist vorbei, es ist vergessen. Die Gläubigen priesen: Gott, du hast die Starken zum Raube. So einen Kerl brauchen wir nochmals. Schick noch einen, bekehr noch einen. Weißt du, so einen gefährlichen, so einen schlechten, so einen schlimmen Sünder, mach aus dem. Und Gott macht aus den schlimmen und schrecklichen Menschen was Besonderes. Wir müssen nur an der Gnade Gottes glauben. Auch heute noch ist bei Gott alles möglich. Halleluja. Auch heute noch. Und als der Ananias dann zum Saul von Tarsus kommt, weißt du, ich finde es toll, diese Geschichte, dann sagt er: Pass auf, was ich dir jetzt zu sagen habe. Nein, er geht rein und sagt: Lieber Bruder Saul. Bruder nennt er ihn. Weißt du, wenn Gott einem begegnet ist, dann sind wir Brüder und Schwestern in Christus. Egal, was deine Geschichte vorher war, ob du ein Hurer warst, ein Mörder warst, ein Dieb warst, ein Bankraubräuber warst, egal was du warst, du bist jetzt Bruder in Christus. Ist das nicht toll? Oh, Halleluja. Lieber Bruder Saul, wenn Jesus einen Menschen begegnet, weißt du, dann ist er nicht mehr vorher Mörder, auch wenn er war. Der ist nicht mehr Verbrecher, ist nicht mehr Lästerer und Antichrist, der hat eine ganz neue Biografie. Wenn jemand Gott einem begegnet, das Alte ist vergangen, es gehört alles zur Geschichte, Vergangenheit, es ist vorbei. Deine Vergangenheit darf nicht deine Zukunft bestimmen. Diesen Gedanken hat Gott mir heute, für heute Morgen, heute Nachmittag gegeben. Deine Vergangenheit darf nicht deine Zukunft bestimmen. Weißt du, die eigene Geschichte musst du akzeptieren, die ist da, das war's. Ich bin einer der größten Sünder, sagt Paulus, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ihr habt Gnade gefunden. Es ist interessant, im Alten Testament schon, was die Gnade Gottes vermag. Weißt du, der Stamm Levi oder der Vater Levi, der Begründer des Stammes der Leviten, der Priester. Weißt du, das war ein Mörder. Der hat Blut an seinen Händen. Mit dem Bruder Simeon haben sie da umgebracht, sich gerecht an die Schwester Dina, 1. Mose 34, sich gerecht. Blut klebte an seinen Händen. Und was hat der liebe Gott aus dieser Sippe gemacht? Priester. Verstehst du, normalerweise, der darf nicht mehr. Der darf nicht mehr predigen, der darf nicht mehr dienen. Aber Gott hat gesagt, die werden die Leviten sein, die Priesterkaste. Oder der Judah, Schwanger, der seine Schwiegertochter. 1. Mose 38. Und aus dem Stamm Judah kommt Jesus. Halleluja. Du siehst, Gott schaut nicht auf die Vergangenheit. Wenn du nach vorne schaust, dein Leben wird anders. Und Gott gebraucht trotzdem Judah. Weißt du, die Könige, die kamen aus dem Stamm Judah. Obwohl so eine Schuld auf die Judah gelegen hat. Eigentlich, das hätte ausgelöscht werden müssen. Nein, aber Gott hat ihnen noch die Existenzberechtigung gegeben. Weil sie nach vorne schauten, weil sie mit Gott gingen. Und wer mit Gott geht, der geht immer weiter, schaut nicht, was hinter ihm ist. Interessiert ihn auch gar nicht mehr. Gott hält nicht an deiner Vergangenheit fest, Bruder, Schwester. Er ist der Herr über deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Ist es nicht toll? Das ist der Herr. Durch Gott kannst du die alten Geschichten vergessen, abhaken, ad acta legen und in den Keller transportieren. Du hast Schweres erlebt, so wie Josef. Hat dich verkauft, hat dich verraten, in die Grube geworfen, sich deiner nicht erbarmt. Vergiss es. Und als Josef das vergessen hat, hat Gott Gnade gegeben, hat er wieder einen neuen Anfang bekommen. Du kommst nicht weiter, weil du immer noch mit den alten Kamelen, alten Geschichten immer darum machst. Vergiss, was hinter dir liegt. Weißt du, unser Unterbewusstsein speichert alles, egal Gutes und Schlechtes. Meistens behalten wir das Schlechte, das Böse, das Negative. Weißt du, alles, was wir erfahren haben, alles, was wir erlebt haben, alles, was wir gehört haben, alles, was wir gesehen haben, es speichert alles in Original. Jeden Gedanken, jedes Gefühl, jeden Geschmack. Weißt du, du hast einmal geschmeckt und das spürst du, das ist immer noch da irgendwo. Jeden Klang, jedes Wort, jeden Anblick. Alles wird irgendwo in deinem Geist gespeichert und festgehalten. Du kannst nicht löschen, diese Festplatte in deinem Leben. Du kannst nicht löschen. Und dieses Negative, diese Kerben, die in deinem Leben geschlagen worden sind, die wachsen, wenn der Baum wächst, wenn du älter wirst. Im Alter wird es alles viel schlimmer danachher, wenn du es nicht abgibst, nicht bereinigst, nicht gelöst hast. Und weißt du, ohne Vergebung bleibt es in unserem Gedächtnis haften. Wir müssen mit Gott klar machen, die sagen, wo die Gans liegt, sich von der Gans trennen. Jemand hat dich gesehen, wie du die Gans erledigt hast. Weißt du, verdrängen nützt nichts. Verdrängen, verleugnen nützt nichts. Gott sagen und es ist genug. Viele können, weißt du, auch manchmal, und das ist das andere Extrem, gar nicht sich an diese Dinge erinnern. Es ist wie ein Filmriss, wenn ein Film im Kino gerissen ist. Verstehst? Und dann ist der ganze Filmsalat da. Weißt du, verdränge nicht. Das nützt nichts, das bringt nichts in deinem Leben. Im Gegenteil, dieses Verdrängen produziert Tumore im Kopf. Verdrängen produziert Krebse. Schließ die Ventile in deinem Geist. Bring es dem Herrn und sag, Herr, oh, du kennst mich durch und durch. Kennst mich von Ferne. Du weißt ja, du hast ja mich geschaffen. Und versuche nicht, deine Gefühle zu unterdrücken vor Gott. Weißt du, die Konflikte, die da waren, versucht sie nicht einfach zu verdrängen. Das habe ich nicht getan, das war der Teufel. Nein, das hast du getan, du warst dabei. Du hast ihm gehorcht, du hast ihm geglaubt. Ungelöste Konflikte werden bei uns gespeichert und die kannst du nicht im Himmel mitnehmen. Du musst hier sie entsorgen. Hier, unten, in dieser Welt. Wir müssen uns von der negativen Erinnerung befreien. Frau, sei los von deiner Bedrückung. Sei los. Wie Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel Und solange wir an der Vergangenheit hängen, sie nicht im Griff haben, kann der Segen nicht fließen. Das ist was, da wird was blockiert. Du hängst an deine Vergangenheit. Immer denk an die Gans. Solange wir nicht uns selbst vergeben haben, also Gott hat schon längst vergeben, da war es noch gar nicht da. Am Kreuz von Golgatha wurde die Rechnung bezahlt. Vor 2000 Jahren. Aber jetzt musst du die Vergebung annehmen und dann kann der Segen wieder fließen, kann es wieder gesegnet werden, kann Gott was Neues anfangen. Solange wir unsere Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben, Gott abgegeben haben, solange wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, kann Gott uns nicht zu sich nehmen. Und deshalb manchmal bis zum letzten Lebensmoment, weißt du, die Leute tragen was mit und dann, wenn du rauslässt, bist du befreit. Ich werde nie vergessen, ein alter deutscher Soldat, der irgendwo in der Ukraine gekämpft hat, im Dritten Reich und so weiter, und der hat sehr viele Fehler gemacht und dann es liegt im Sterben und kann nicht sterben. Weißt du, der schreit und hat alle möglichen Anwandlungen, schreit um Hilfe. Seine Frau weiß nicht, was sie tun soll. Und dann ruft sie mich an und sagt, Pastor, kannst du kommen? Vielleicht braucht er das Abendmahl. Und ich bin da bereit, ihm das Abendmahl zu geben. Und dann will ich mit ihm anfangen zu beten. Und dann sagt er, tu den Dackel raus, tu den Dackel raus. Und da war eine Geschichte, er hat eine Frau erschossen mit dem Kind auf dem Arm und er hat einen Dackel ihm im Fuß gebissen. Oder an der Hose, hat sich also gekämpft um die Frau. Und das konnte er nie vergessen. 30, 40 Jahre nach dem Krieg. Weißt du? Du kannst nicht vergessen, du kannst nicht verleugnen. Der Dackel geht mit. Der Dackel geht mit. Und tu den Dackel raus. Und dann habe ich gemerkt, dass da was nicht stimmt bei dem Bruder Nikolaus, so hieß er. Dass was nicht stimmt. Dann sage ich, Elisabeth, geh mal raus, ich möchte allein mit deinem Mann sprechen. Und dann wurde er ruhig und sage, Nikolaus, sag mir jetzt, Elisabeth hört nicht, das ist zwischen dir und mir und Gott. Und was ist da gewesen mit dem Dackel? Und dann sagt er, du, ich habe eine Frau erschossen, unschuldig. Nur einfach, ich wollte mich an ihr vergehen, aber da war der Dackel und der hat es verhindert. Und aus Wut habe ich die Frau erschossen, das Kind ist liegen geblieben. Schrecklich. Und dann bin ich weitergezogen als Soldat. Deutscher Soldat. Es waren nicht immer die Russen auch so Verbrecher, sondern waren auch Deutsche. Soldaten sind immer Verbrecher, wenn sie an der Front sind im Krieg. Und in der Sterbestunde tu den Dackel raus und sagt, lieber Heiland, nimm jetzt diesen Dackel in deine Hände. Ich habe den Dackel, dieses Bild, das er gesehen hat, dass er sich eingeprägt hat, dass sein Gewissen ihn nicht mehr losgelassen hat, als wir den Dackel Gott abgegeben haben. Dann habe ich gesagt, Nikolaus, jetzt und er ist plötzlich ruhig geworden, ganz ruhig. Ich sage, so, jetzt nehmen wir das Abendmahl, beten noch das Vaterunser mit dir. Und ich bin weg. 2-3 Stunden später ist er eingeschlafen, friedlich eingeschlafen. Verstehst du? Aber das habe ich nie vergessen. Wenn die Vergangenheit bereinigt ist, können wir heimgehen. Solange die Vergangenheit nicht bereinigt ist, können wir nicht einmal in Frieden sterben. Nicht einmal, bis es bereinigt ist. So. Wir müssen erlöst werden von diesem ägyptischen, sündigen Denken, was alles früher war, was alles passiert ist. Die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste und sie haben nicht die alten Geschichten vergessen. Von früher. Immer wenn Schwierigkeiten kamen, oh, damals haben wir unseren Knoblauch gehabt, damals gab es unser Kümmel, damals hatten wir Wasser, damals hatten wir Brot, damals ging uns noch gut. Weißt du, zuerst schrien sie zum Herrn, erlöse uns, aber jetzt idealisieren sie alles. Oh, damals, puh. Früher, das war noch eine Zeit. Sie haben sich nicht von ihrer Vergangenheit gelöst. Lies das zweite Buch Mose. Ständig denken sie an Ägypten. Ständig sind sie mit Ägypten verbunden, obwohl sie schon längst draußen sind und gar nicht mehr wissen, wo Ägypten liegt. Ihre Reaktion war ägyptisch. Im Hinterkopf war nicht das gelobte Land, sondern Ägypten. Das, was sie zurückgelassen haben, die alten Geschichten früher. Oh, das war noch gut. Früher. Gott zeigte mir vor gewisser Zeit, ersticke das Negative. Ersticke das Negative. Die negative Vergangenheit. Lass sie nicht hochkommen, drück sie runter. Du musst unterdrücken. Und wenn du dieses Negative unterdrückst, dann vergisst du, was früher war. Den Geist des Ergebnisses. Du hast Gott abgegeben. Danke, Herr. Du hast uns rausgeführt mit mächtiger Hand. Und du führst uns auch mit mächtiger Hand ins gelobte Land hinein. Halleluja. Wir betreten das verheißene Land erst, wenn der Geist Ägyptens bei uns erloschen ist. Wenn der Geist Ägyptens erloschen ist. Unsere Vergangenheit muss aufgearbeitet werden. Und erst der Friede Gottes muss unsere Seele erfüllen. Dann können wir das gelobte Land betreten. Dann sind wir willkommen im gelobten Land. Denk nicht so viel zurück an früher. Was habe ich aufgegeben? Was habe ich geopfert? Wir beschäftigen uns viel zu viel mit unserer Vergangenheit, statt mit der Gegenwart und Zukunft. Wir denken viel zu viel an unser Ägypten, das frühere Leben, wo wir herkamen, was wir aufgegeben haben und. Und das macht uns müde. Denken an Ägypten macht uns müde und schlapp, weil wir ständig mit dem Kopf immer an früher denken. Und da kommt Bitterkeit hoch. Jetzt folge ich Jesus und was habe ich davon? In der Bibel heißt es, eine Geschichte, die steht nicht umsonst in der Bibel, als Lot aus Sodom herausgeführt wurde, Gott hat gesagt, schaut euch nicht um, was ihr in Sodom zurücklässt. Und er hat einiges zurückgelassen. Der war reich, der war kein Bettler. Weißt du, der war Ratsherr, der hat eine Villa gehabt, der hat Diener gehabt, der hat Knechte gehabt, der hat Viecher gehabt, der war Händler, hat Geld gehabt. Schau nicht zurück. Als seine Frau zurückschaute, weißt du, was aus ihr geworden ist? Eine Salzsäule. Eine Salzsäule. Schau nicht zurück. Schau nach vorne. Schau auf deinen Soa, auf deine Zufluchtsstätte, auch wenn sie noch so klein ist. Schau nach vorne. Wer das Ziel erreichen will, muss vorwärts gehen und vorwärts schauen. Schau nicht zurück. Du, meine ganze Villa, mein ganzes Kapital, meine ganze Aktien, mein ganzes Vermögen, mein ganzes Gold und Silber und. Der war kein Armer. Nein, alles lasse ich zurück. Schau nicht um. Der muss seine Vergangenheit loslassen. Und Geschwister, auch wir müssen unsere Vergangenheit loslassen. Die ganze Zeit, was alles früher war, was wir alles aufgegeben haben. Lass los deine ganzen negativen Kindheitserinnerungen. Jeder hat negative Kindheitserinnerungen. Jedes Kind ist mal geschlagen worden, mal missbraucht worden, mal, was weiß ich, was alles passiert ist mit den Kindern. Andere Knaben und Bursch und Mädels haben dich gepiesackt. Weißt du, du sollst dich von dem veralteten Zeug lösen. Das ist schon sowieso Geschichte. Löse dich von diesen alten, nichtsnützenden Geschichten, deine Ärgernissen, von all deinen Rückständen, die in deinem Leben waren. Löse dich und sag mich los. Weib, sei los, hat der Herr gesagt. Und das gilt für dich, ist ein Befehl. Weißt du, von der Hartherzigkeit, was du erlebt hast, nicht was du getan hast, das ist nicht so schlimm, sondern was du alles erlebt hast, das prägt dich. Diese ganzen Eindrücke, die Brutalität, die Grausamkeiten, die Unbarmherzigkeiten, die du erlebt hast, wo auch immer, die lösen Prozesse in deinem Leben aus und da musst du durch. Löse dich davon. Trenn dich radikal von allen Unhöflichkeiten und Ablehnungen. Sich von seiner Vergangenheit zu lösen, weißt du, das ist schon eine Aufgabe. Herr, ich danke dir, dass ich dich habe. Wenn die Menschen mich nicht mögen, ist mir Schnuppe. Ich schaue auf dich, Herr Jesus. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Löse dich von all diesen Beleidigungen, von dem ganzen Ego-Erfahrungen, was die Leute da so mit ihren Ellenbogen dir zugefügt haben, von diesen ganzen Grobheiten und Schonungslosigkeiten, von all den Schmerzen, die du erlitten hast. Weißt du, die prägen dein Unterbewusstsein. Die prägen. Besonders die dunkle Vergangenheit, die Unterdrückung, die Demütigung. Aus dir wird nichts. Verstehst du, in der Schule? Am schlimmsten, wenn die Eltern sagen, aus dir wird nichts. Dann wird aus uns meistens auch gar nichts. Es sei denn, wir nehmen das nicht an und geben Gott ab. Gott ist, was, der aus uns was macht. Du musst deine Verfolger, deine Ägypter hinter dir lassen, sie im Meer ertrinken und dann nicht mehr dran dich um die kümmern. Viele sind noch mit dem alten Leben so verbunden mit ihrer Vergangenheit, den alten Gewohnheiten, den Einstellungen, was da in ihrem Leben passiert ist. Sie sind zwar draußen aus Ägypten, aber sie sind innerlich Ägypter geblieben. Löse dich, Frau, sei los. Sei los vom Judentum, von diesem Synagogengeist. Du bist nichts. Die Frauen sitzen ganz hinten. Nur Männer kommen vorne. Das war dieser Trend. Verstehst? Frauen haben keine Seele. Frauen sind wie Hunde. Das haben sie gedacht damals. Löse dich von diesem gottlosen Denken. Also, die Israeliten waren so durchdrungen von diesem ägyptischen Denken, dem ganzen System. Sie haben die Vergangenheit nie hinter sich ganz gelassen, bis sie alle gestorben sind in der Wüste. Koppele dich ab von deiner Vergangenheit. Löse dich von diesen alten Geschichten. Schlepp sie nicht alle mit. Und nimm es nicht durchs Leben. Und dann vererbe sie nicht noch an deine Kinder und Kindeskinder. Weißt du, wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Und glaub nicht, dass die gut war. Weißt du, wenn die Vergangenheit, deine Vergangenheit immer so perfekt und gut gewesen wäre, dann hättest du sie nicht bekehren müssen. Hättest du gar nicht zum Glauben kommen müssen. Dann hättest du gleich in Ägypten bleiben dürfen. Weißt du, dann hättest du dich nicht umstellen und umdenken müssen. Und dann, weißt du, das war nicht so schlimm. Ja, es ist schlimm genug. Jesus hat sein Leben dafür gelassen. zieh deine ägyptischen Latschen aus. Siehst, nur so kannst du Gott begegnen, dort an diesem Berg Gottes. Zieh deine Schuhe aus, deine Denkweise, deine Gemütslage, leg das alles ab, was du alles erlebt hast, was du alles angestellt hast, was du alles jetzt mitgebracht hast bis hierher. Viele versuchen, das irgendwie menschlich loszulassen. Du kannst menschlich nicht loslassen. Weißt du, vergiss es, verdränge, verschiebe, das denk nicht dran. Nein, du musst es Gott abgeben. Und dann, hier bin ich, Herr, nimm mich mit Haut und Haaren, innen, was außen ist, alles nimm, Herr, ich gehöre dir mit Leib und Seele. Und wenn das du Gott dein Leben so abgegeben hast, dann vergiss es. Dann gehörst du Gott und Gott macht dann was Gutes aus deinem Leben. Du musst es zurücklassen und lernen zu vergessen. Vergessen ist eine Kunst. Weißt du, die nur der Heilige Geist dir schenken kann. Je mehr du in Sprachen betest, desto mehr vergisst du, was alles war. Dann erzählst du nicht Romane dem lieben Gott oder Krimis oder sonst noch was. Lass die alten Geschichten, die alten Gewohnheiten, die alten Trends, die alten Vermutungen. Ägypten war dein Verderben, dein Untergang und du solltest keine Sehnsucht nach diesem Land am Nil haben. Das alles kommt, das ist nur, wo der Fluss ist, da ist nur Leben, links und rechts ist nur Wüste. Das ist Ägypten. Jesus hat den Leuten immer wieder gesagt, und das ist sehr wichtig, was Jesus gelehrt hat, nicht was Rabbi sowieso sagt und der Pastor sowieso sagt, nein, was sagt Jesus? Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist toll. Aber das ist nicht alles, was Jesus gesagt hat. Das ist nicht alles. Jesus hat dann sagt auch weiter, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, was nützt es, dass dir deine Sünden vergeben sind und du gehst um die Ecke und sündigst wieder weiter? Dir sind deine Sünden vergeben und mach nicht den alten Mist wieder. Wer nicht aufhört zu sündigen, dem kann Gott nicht helfen. Sündige nicht mehr. Verstehst du? Und ich bin überzeugt, der Junge, dieser Diener davon, dieser Missionar, der wird nicht mehr weiter geschossen haben auf Gänse. Der ist geheilt. Der hat die Hölle durchgemacht da bei diesem blöden Knecht. Mach das, mach das, mach das. Immer wieder so unterdrückt. Weißt du, wir müssen die Macht der Sünde, des Teufels in unserem Leben brechen. Und das ist es. Löse dich aus diesen Verstrickungen, wo der Feind dich reingebracht hat. Von diesem sklavischen Denken, von der Erziehung oder wo auch immer das alles herkam. Weißt du, wir sind so verzogen. Nicht nur erzogen, sondern verzogen. Weißt du, da wird alles vorgedacht, da wird alles vorgemacht und vorgesetzt und du empfängst Befehle. Gott will, dass du selber denkst und selber handelst und selber was unternimmst. Löse dich von diesem verfuschten Leben, was alles gewesen ist in dir und bei dir. Denk nicht mehr an die Fleischtöpfe Ägyptens. Nicht nur Kümmel und nicht nur Knoblauch, die Fleischtöpfe, die Fische. Befreie dich von dieser ägyptischen Verträumtheit. Weißt du, zuerst schreien sie und dann idealisieren sie das alles. Löse dich von deiner Verstümmelung. Wer das Ziel erreichen will, der muss diese ägyptische Verlangen aufgeben. Und sündige hinfort nicht mehr. Das ist permanent. Alle Heilungen bei Jesus, alle Befreiungen hängen damit zusammen. Und Befreiungen, sündige hinfort nicht mehr. Auf das nichts noch Schlimmeres passiert. Und es passiert was Schlimmeres, wenn du sündigst. Wird sogar 7-mal schlimmer als vorher. Löse dich von diesem ganzen ägyptischen Interessen, Erwartungen und Neigungen und dem ganzen Geist Ägyptens. Löse dich, trenn dich. Wer das Ziel erreichen will, der muss sich von dem ägyptischen Lebensstil sich trennen. Ich lebe jetzt von Gott und Gott führt mich und Gott leitet mich. Und ich muss niemand was erzählen und berichten und wie es mit mir geht. Verstehst du? Ich muss nur Gott mein Leben verantworten. Und wir müssen lernen, in Verantwortung zu Gott zu leben. So, wer anders handelt und so weiter, der kriegt einen Dämon. Der wird nicht nur vom Heiligen Geist nicht mehr geführt, sondern von einem Dämon. Weißt du, der treibt einen und der jagt einen und der jagt dir die Angst, sagt, mach das, mach das, mach das. Und der zwingt dich da zu der ganzen Putzarbeit. Wer die Zukunft gewinnen will, der muss sich aus der Sklaverei lösen, aus der Sklaverei Satans, aus der Gleichmacherei. Der muss den Weg verlassen und einen neuen Weg einschlagen, sich von der Routine lösen. Das ist, was Gott will, nicht mehr die alten Geschichten, dass sie sich wiederholen. Wir sind keine Wiederkäuer. Und Segen meint nicht die Erfüllung menschlicher Wünsche, sondern die Erfüllung der Verheißung Gottes. Und da erfüllt sich, was Gott versprochen hat. Nicht nur, dass meine Wünsche erfüllt werden. Ich kann 1000 Wünsche haben. das spielt keine Rolle. Die Verheißung Gottes, was er verheißen hat. Aus dir will ich eine große Nation machen, hat Gott zu Abraham gesagt. Vergebung bedeutet, es ist alles vorbei. Vergebung ist, es ist alles vorbei. Vergebung bringt uns in die Gegenwart Gottes. Vergebung erleichtert unser Leben. Mir ist alles vergeben. Warum muss ich noch darüber reden? Dir sind deine Sünden vergeben. Red nicht mehr drüber. Trenn dich von deinen Verletzungen. Erwähne sie nicht mehr. Denk doch dran, was der mir angetan hat. Oh Gott. Wenn ich nochmals zu leben hätte, würde ich das und das noch anders machen. Vergiss es. Du kannst nicht mehr anders machen. Du kannst in deinem Leben nichts ungeschehen machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Ist ja ein Einbruch in deinem Leben. Was passiert? Aber Vergebung ist, dass Gott dir etwas Neues gibt. Du gibst deinen Plunder weg und Gott gibt dir was Neues. Vergebung ist, sich nicht mehr mit seiner Vergangenheit groß aufhalten. Ich war das und ich habe das getan und ich bereue. Es tut mir so leid, Geschwister. Nein. Uns sollte nichts leid tun. Weißt du warum? Weil wir aus den Fehlern gelernt haben. Wir sollten eigentlich Gott dankbar sein für die Fehler, die wir gemacht haben. Das ist, wie man Vergebung durchlebt und erlebt. Danke, Herr, dass du mich sinken ließ. Weißt du, dass ich so kleingläubig war, aber du hast mich aus dem Wasser rausgeholt. Danke, Herr Jesus. Vergebung ist, sich radikal von seiner Vergangenheit zu lösen. Das ist Vergebung. Nicht mehr nach hinten schauen, sondern nach vorne. Und da ist der Blick wieder frei. Radikal alles Gott abgeben, das ist, was unsere Konflikte löst. Herr, ich bin dein Kind und ich bleibe dein Kind, auch wenn ich ein kleines Kindlein Gottes bin, ein Zwerg. Ich bleibe dein Kind. Halleluja. Vergebung bringt Befreiung und erlöst mich. Das Böse kann nur überwunden werden, wenn wir vergeben. Mahatma Gandhi, als er 50 Jahre alt war, hat er sich vorgenommen, ich höre auf mit dem Stehlen, Klauen. Und hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er geklaut hat. Und er wusste, mein Vater, der liegt krank im Bett. Und mein Vater ist so traurig. Und wenn er immer wieder hört, dein Sohn hat geklaut wieder, dein Sohn hat gestohlen. Und er hat sich vorgenommen, ich werde beichten, meinem Vater bekennen. Aber er war zu feige, zu diesem kranken Vater zu gehen und zu beichten. Hat er einen Zettel genommen und aufgeschrieben. Vater, ich bin ein Dieb, ich habe da und dort und hier geklaut. Und er lässt den Vater den Zettel lesen. Und der Vater schaut ihn an und weint. Und nicht aus Trauer, sondern er ist froh. Mein Sohn hat aufgehört zu klauen, weil er die Schuld bekannt hat. Mein Sohn hat seine Schuld bekannt und hat auf seinem Zettel geschrieben, Vater, kannst du mir das vergeben? Und der Vater hat mit dem Kopf genickt und hat zugestimmt und hat gewusst, meine Schuld ist vergeben und hat nicht mehr geklaut. Und das war, wie man die Sünde, die Macht der Sünde bricht, indem man bekennt und bereinigt und dem Vater im Himmel sagt, auch wenn, vielleicht schreibst du es auch so auf dem Zettel und sagst, lieber Gott, hier, da siehst du. Und später hat Mahatma Gandhi gesagt, Tränen der Liebe reinigen das Herz und tilgen die Sünden. Tränen der Liebe. Er hat geweint und der Vater hat auch geweint. Beide haben geweint. Wisse, Gott ist stolz auf dich. Gott ist stolz auf dich. Verzeihung bedeutet, es ist alles vorbei, alles vergeben. Psalm 1, Vers 1 und folgende Verse. Gesegnet ist der Mann, dem die Sünde vergeben ist. Gesegnet ist der Mann. Danke Gott in jeder Lage, Lebenslage, dass Gott bei dir ist, dass du mit Jesus verbunden bist. Preise ihn und bete viel in Sprachen. Weißt du, da kannst du ausmalen. Was glaubst du, was du alles im Geist erzählst? Geheimnisse. Lass dein Herz nicht von deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von dem Heiligen Geist, von der Freiheit der Kinder Gottes. Nicht von der ägyptischen Denkweise, sondern von der Vergangenheit Jesu, was er für dich tat, was der Heilige Geist für dich tat, was das Wort Gottes für dich getan hat, was die Liebe Gottes für dich gemacht hat. Meine Bibel sagt, ist unsere Sünde gleich blutrot, soll sie schneeweiß werden und so weich wie Wolle. Nimm die Gnade an. Der Teufel will dich von der Gnade abhalten. Und er will alles dran setzen, dass dein Leben ruiniert wird, dass du nicht die Gnade erlebst. Weißt du, Gott hat dich berufen. Ich denke nur an einen Mann, der hat sich zu meiner Zeit, als er noch in Stuttgart war, bekehrt. Kurt heißt er, war ein Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg. Und er hat erzählt, als er dann zum Glauben kam, ich habe an einem einzigen Tag als Scharfschütze 200 Menschen erschossen. Wenn die dann in das Tal gingen, ich habe so viel Spaß gehabt, Menschen zu erschießen. 200 Menschen. Er bekehrt sich, war ein Waffennarr in seinem Leben und was auch immer war. Er war Lektor in einer großen deutschen Buchdruckerei und so weiter. Und er hat für mich persönlich eine Berufung zum Predigen, ein Charisma zum Predigen. Weißt du, er war ein Sünder, 200 Menschen an einem einzigen Tag zu erschießen. So. Und der Teufel hat ihm eingeredet, du kannst nicht predigen, du darfst nicht predigen, an deinen Händen klebt Blut. Aber wenn ich so die Bibel lese, an so vielen Händen von Männern und Frauen Gottes klebte Blut. So vielen, David, Moses, Paulus. So, und dann, der Teufel hat ihm da diese Geschichte aus dem Alten Testament vorgeholt, denk an David, da durfte er den Tempel nicht bauen. Und so weiter. Ich sage, Kurt, der Herr hat dich lieb. Der Herr hat dich lieb, der Herr vergibt unsere Sünden und heilt alle unsere Gebrechen. Und wenn du Kind Gottes wirst, bist du so, als wenn du noch nie geschossen hättest, noch nie gesündigt hättest, noch nie was gemacht hast. Ja, aber das kann ich nicht annehmen. Und ich sage euch eines, wenn wir die Gnade nicht annehmen können, wir enden im Fiasko. Und was ist mit ihm passiert? Er konnte es nicht, ich war dann Pastor in Heilbronn inzwischen, besucht mich fast regelmäßig und dergleichen, netter Mann. Aber immer wieder, der Teufel redet ihm ein, du kannst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht einmal ein Zeugnis geben. Du darfst gar nichts, verstehst du? Der Teufel versucht, die Menschen zu blockieren und von der Gnade abzuhalten. Eines Tages erfahre ich, dass ich im Wald erschossen. Wenn du die Gnade nicht annimmst, endest du, wie alle anderen auch geendet sind. Wir müssen die Gnade annehmen. Und die Gnade ist im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist es, Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass die alten Geschichten. Und er versucht einzureden. Wenn er bei mir saß, wir haben so Teller gehabt an der Wand hängen, dann sagt er, weißt du, Heidi, ich habe so viel Spaß, ich möchte gerne diese abknallen. Diese Teller an der Wand. Es ist Spaß. Früher hat der Kirchtürmer diese Kugeln da durchschossen. Weißt du, was er alles getan hat? Weißt du, das klebte. Und er hat sich nicht gelöst. Alte Geschichten, die müssen aufgearbeitet werden. Er hat gebeichtet, hat alles getan, geheult, aber er konnte es nicht loslassen. Lass los. Frau, sei los von diesen Dingen. Obwohl Paulus in Judäa viel Schaden angerichtet hat und so weiter, die Gemeinde zerstörte, lag ihm doch die Gemeinde in Judäa im Herzen. Er sammelt sogar Geld für die Armen in Judäa. Und überbringt sogar selbst noch Geld und geht sogar selbst ins Gefängnis noch, weil er dort erwischt wurde als Diener Gottes. Vergiss es. Wahre Gläubige leben in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit. Sie leben unter der Gnade. Sie leben unter der Gnade. Sie müssen sich nicht vom Teufel unterdrücken. Sie können sagen, der Kurt hätte sagen können, ich war ein Sünder, ein Mörder. Aber Gott hat mir Gnade geschenkt. Und ich darf die Gnade verkündigen, die Liebe Gottes. Weißt du, die Liebe Gottes. Und das ist, was einen Menschen verändert, die Liebe Gottes. Viele sind Unwissende. Und Paulus sagt, ich habe in Unwissenheit gehandelt. Ich war ahnungslos. Ich wurde missbraucht, an die Front geschickt, trainiert, dass ich da scharf schieße. Der Teufel will dich entmündigen. Lass das nicht zu. Jesus hat sich nicht mit den Zeloten eingelassen, sich an ihrem Karren sich spannen lassen. Nein, er hat das Reich Gottes gepredigt. Paulus wurde befreit von diesem mosaischen Gesetz, befreit, dass er Gott dient. Auch wenn er Christus mal verhöhnt und beleidigte. Weißt du, der hat die Leute gezwungen, lästere Jesus, verfluche ihn. Ich sage dir. Und so weiter. Weißt du, aber Gott hat Gnade geschenkt und hat die Gnade angenommen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dir sind deine Sünden vergeben und sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat sein Werk vollbracht, bereits getan, alles was getan ist. Er hat dir deine Sünden vergeben. Also Gott hat alles getan, was er tun konnte von seiner Seite aus. Und deine Aufgabe ist, die Vergebung anzunehmen. In der Vergebung zu leben und nicht mehr weiter dran denken. Ich habe eine schöne Bibelstelle, Jesaja 38, Vers 7, nach der Gute Hoffnung Übersetzung. Mein bitterer Schmerz hat sich in Glück verwandelt. In herzlicher Liebe hast du mich umfangen und mein Leben vor dem Grab bewahrt. Denn alle meine Sünden hast du genommen und sie weit hinter dir geworfen. Alle meine Sünden hast du weit hinter dir geworfen. Und was gibt's noch hinter Gott? Gar nichts mehr. Das schwarze Loch. Sonst nichts. Alle meine Sünden hast du weit hinter dir geworfen. Preis Gott. Und wenn Gott das getan hat, wer bist du, Willst du besser sein als der liebe Gott? Willst du ihn überholen, übertrumpfen mit deiner Heiligkeit und Frömmigkeit und Selbstgerechtigkeit oder Scheinheiligkeit? Du hast alle meine Sünden weit hinter mir geworfen. Puh, Glory. Lass uns aufstehen und den Heiland preisen, der alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Vater, ich danke dir, dass du großzügig bist. Du hast alles getan von deiner Seite, was du tun konntest. Du kannst nicht mehr tun. Du hast deinen Sohn geopfert, deinen Sohn gegeben. Und wie solltest du mit ihm uns nicht alles schenken? Das neue Leben, das ewige Leben, das herrliche Leben, das göttliche Leben. Halleluja. Und wir sind erlöst durch die Gnade. Nicht aus uns. Keiner darf sich rühmen. Keiner kann sich rühmen. Keiner darf sich was einbilden, nicht bessern. Wir sind nur gut durch Jesus Christus und seine Güte und seine Erbarmen. Herr, ich preise dich. Erbarmung ist mir widerfahren. Erbarmung, der ich nicht wert bin. Glory, Halleluja. Können wir Amen sagen? Amen. Praise Gott.